Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, was Sie nicht hören in der nächsten halben Stunde, das ist der verzweifelte Versuch, uns als Experten in Sachen Iran und Krise am Persischen Golf zu positionieren. Was wir allerdings versuchen, ist mal zu ordnen, was bedeutet das, was da passiert für unsere Banken. Da gab es ja ganz schön auf die Mütze an der Börse auch für die Großbanken. Und es gibt eine ganz interessante Entwicklung, dass die Zinsen nicht wie sonst in der Krise fallen, sondern steigen und eine Leitzinssenkung doch unwahrscheinlich geworden ist. Wir sprechen über die Zahlen der DZ-Bank. Fabelgewinn, 4,3 Milliarden Euro vor Steuern. Wie kam der zustande und was lernen wir daraus? Neues zum Thema genossenschaftlicher Broker. Glauben wir auch, ein paar frische Informationen generiert zu haben für Sie. Die verfolgen nämlich ein ganz anderes Konzept in der genossenschaftlichen Gruppe als die Sparkassen. Und Stichwort Regulierung, da scheren auch die Sparkassen aus den bisherigen Plänen aus. Die kleineren Banken bis 10 Milliarden Bilanzsumme nur noch anhand der Leverage Ratio zu regulieren, das erklärt Ihnen mein Kollege Neubacher. Viel Spaß! Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, wie sieht's aus?
Bei mir eigentlich ganz gut, aber die übergeordnete Nachrichtenlage ist natürlich jetzt seit einigen Tagen schon einigermaßen bedenklich. Wir wissen ja alle, wovon wir reden. Bombardierung im Iran, Gegenschläge in der gesamten Region. Mhm. Und die Frage, wie weit geht es? Ich finde den Tweet von Nassim Taleb eigentlich ganz interessant. Beim Krieg weiß man immer, warum er anfängt und wann er anfängt und überhaupt, aber keiner weiß, wie er ausgeht. Und ich glaube, das gilt hier gleichermaßen. Aber keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden uns jetzt hier nicht versuchen, als geopolitische Analysten zu positionieren und unseren Senf dazu geben, oder Bernd?
Lieber nicht, nein.
Das überlassen wir Leuten, die sich damit auskennen. Worüber wir aber natürlich reden müssen, das sind Wechselwirkungen, die das, was da passiert, ja, auf die Objekte unserer Berichterstattung hat, auf Banken, auf Fintechs etc. Mhm. Bernd, was fällt dir da als erstes ein?
Mir fällt ein, dass es eigentlich ein Stagflationsszenario bestärkt, wobei man sagen muss, in Deutschland hat man ja schon Stagnation seit mehreren Jahren, aber natürlich der Preisschock zu Buche schlägt, ne? Ja. Von den geopolitischen Erwägungen ganz abgesehen.
Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, dass im Zusammenhang mit KI war es lustigerweise, dass Banken einfach einen ziemlichen Hebel auf die wirtschaftliche Lage haben. Also was da in der Wirtschaft passiert, schlägt komplett auf Banken durch. Das tut es in vielen anderen Branchen auch. Bei Banken ist es aber nun mal besonders so. Zinsen sind hoch, schön für Banken. Wirtschaft wächst, schön für Banken, weil es geringe Kreditausfälle gibt und die Neigung auch vielleicht das eine oder andere zu sparen anzulegen. Starke Kapitalmärkte tut den Banken auch gut für Provisionserträge. Ja, aber das Ganze dreht sich natürlich auch einfach rum. Wenn es reinregnet, dann regnet es meistens überall rein. Ich finde da zumindest eine Facette bei Banken jenseits der wirklich nicht sehr schwierigen Schlussfolgerung, dass das alles nicht ganz so lecker ist für Banken, was da passiert und die Aktien Deutsche Bank, Commerzbank, Eurostoxx Banks alle 10-15% runter sind. Ich finde einen Aspekt relativ interessant, den ich rausstellen wollte, ist, dass normalerweise in so einem Umfeld ja Zinsen sinken, wenn es irgendwo einen kriegerischen Konflikt gibt, dann heißt es Flucht in Sicherheit, raus aus Aktien, rein in Anleihen. Und das ist eine Entwicklung, die es jetzt hier nicht gegeben hat. Also mal exemplarisch die typischen 10-jährigen Staatsanleihen in den USA von 3,94 auf knapp 4,1. In Deutschland sind wir auch 0,1 Prozentpunkte hoch auf knapp 2,8 Prozentpunkte für den 10-jährigen Bund. Das ist doch einigermaßen erstaunlich.
Naja, wegen der Inflationsangst ist es naheliegend, aber weniger naheliegend ist die Antwort auf die Frage, wo fließt das Geld dann rein? Vielleicht wieder in Immobilien? Und was heißt das für einen Aktienmarkt? Ich meine, das betrifft ja auch wieder Banken,
da geht es selber, was ich mit Jochen hier auch immer sage, also wenn wir das jetzt wüssten, dann würden wir hier nicht quatschen, sondern wären Investoren. Ich glaube, vieles ist lehrbuchhaft. Gold geht nach oben, Öl geht nach oben. Aber die Zinsentwicklung ist doch relativ interessant. Mhm. Wie du sagst, wegen des Preisschocks und die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge billiger werden, ist auch relativ gering im Moment, sondern eher, dass sich das, was bei den Energiepreisen möglicherweise passiert, in vielerlei Hinsicht dann in unseren Alltag reinfrisst. Es gab eine ganz interessante Entwicklung, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die EZB minutiös zerstoben ist am Mittwoch, als da die Märkte wieder aufgemacht haben. Also ich glaube, 40% der befragten Analysten haben gesagt, da kommt vielleicht gegen Jahresende eine Leitzinssenkung und das ist komplett verschwunden. Und damit haben wir natürlich auch tatsächlich den Grund, warum es dann wieder nach oben kriecht, auch bei den Staatsanleihen mittlerer Laufzeit. Da preist man einen gewissen Teuerungsgeschichte ein. Sollte ja eigentlich nicht zum Nachteil von Banken sein, aber da überwiegt natürlich die Sorge, dass andere Dinge nicht ganz so gut laufen. Ja,
ja, aber ich meine, klar ist ja auch, dass das kein Kurstreiber ist, ne, für einen Aktienmarkt. Und wenn es eine Korrektur gibt, 10-20%, ja. Kann das ja auch die Wertpapiergeschäft beeinflussen. Ne?
Ja. Also
wir haben natürlich die Verbundinstitute, die da in den letzten Jahren Millionen von Sparplänen unter das Volk gebracht haben,
ja.
die natürlich die Nachfrage stützen. Aber positiv ist nicht.
Ja, da muss man denen ja immer noch ein Kompliment machen. DK Union zusammen, glaube ich, roundabout 14, 15 Millionen Sparpläne, auf die man da kommt. Ich glaube, die DK über 8, die Union über 6, das ist natürlich ein Thema, eigentlich verhalten sich die Kunden ja komplett optimal. Ne? Da läuft der Sparplan, egal ob es eine Krise ist oder ob es einen Boom gibt, das ist ja finanzmathematisch eigentlich eine relativ geschickte Geschichte und die Leute werden diszipliniert, haben sie gut gemacht, verstetigt die Zuflüsse und ja, ist natürlich auch in so einem Umfeld eine sehr leckere Geschichte.
Ja, aus individueller Sicht ist das wahrscheinlich genau das Richtige, was man machen kann. Systemisch gesehen kann es natürlich ein Problem werden, ne? Wenn du nur noch passive Anleger hast, die dann vielleicht auch die Kurse so verzerren, weil sie darauf einzahlen, gerät natürlich ein bisschen die Bewertung womöglich unter die Räder, ne? Oder bauen sich Rückschlagsrisiken auf.
Ein letztes Thema dazu und dann lassen wir diese Eskalation im Iran auch mal Eskalation sein und überlassen das Feld den Leuten, die sich damit auskennen. Ich glaube zumindest, die Wahrscheinlichkeit, dass die UniCredit sich in Sachen Commerzbank zu weiteren Schritten bewegt, die nimmt in so einem Umfeld dann doch eher ab denn zu, weil das hat man, glaube ich, hier auch schon öfters angesprochen, wenn es irgendwo rappelt, wenn es eine Krise gibt, dann ist, glaube ich, Investoren noch schwerer klarzumachen, dass man sich jetzt noch das Execution Risk einer Übernahme drauflädt sozusagen und die Wahrscheinlichkeit, dass man lieber alles mal lässt, wie es ist und versucht aus eigener Kraft aus kleineren Krisen rauszukommen oder wieder auf Kurs zu kommen. Ganz interessant ist, seit die UniCredit ihre neue Strategie bekannt gegeben hat mit doch sehr ambitionierten Eigenkapitalrenditezielen 23%, seitdem ist die UniCredit auch schlechter gelaufen als die Commerzbank. Ich hatte das mal punktuell mir mal angeschaut, da reden wir schon über so ein Differential von ungefähr 5 Prozentpunkten. Also UniCredit 15% runter, Commerzbank 10. Auch etwas, was die UniCredit ein bisschen schwächt, weil mutmaßlich wird man ja auch mit eigenen Aktien zahlen wollen. Da hofft man natürlich, wenn man ein Übernahmeangebot machen sollte, und dann hofft man natürlich auf einen möglichst stabilen Aktienkurs.
Aber was mich interessieren würde, warum ist es so? Also ich meine, ist UniCredit vorher stärker gelaufen, dass Leute dann die ehrgeizige Strategie erwartet haben und dann Gewinne mitnehmen? Oder glaubt man der Bank die Strategie?
Die UniCredit ist ja auch exzellent gelaufen und ich glaube tatsächlich, wenn das dann einmal raus ist, du hast den Mehrjahresplan, dann wollen sich Investoren jetzt mal anschauen, klappt das denn auch mit den Ausschüttungsversprechen und mit den 23%, und ich glaube jetzt mit noch aggressiveren Zielen hat jetzt vermutlich keiner gerechnet, weil mit
zumindest
den 23% Eigenkapitalrendite schiebt man sich ja schon in Sachen Ambitionsniveau an die absolute Spitze der europäischen Großbanken. Ja.
Zumindest rechnet man nicht damit, dass in Kürze noch ehrgeizigere Ziele. Ja.
Santander zog nach auf 20% vor vergangene Woche, aber ansonsten ist es ja schon mal ein Brummer. Aber ich würde vorschlagen, Bernd, lass uns von den Themen, von denen wir erwiesenermaßen nicht so viel verstehen, mal lieber zu Themen wechseln, von denen wir was verstehen. Banken und ihre operativen Ergebnisse. Wir sind einfach nicht die geopolitischen Experten, aber ich glaube, völlig weglassen konnte man das Thema, das natürlich auch maßgeblich interessant ist für unsere Banken in den kommenden Monaten, auch nicht. Kommen wir mal zu den Zahlen der DZ Bank. Da steht ja eine Zahl im Raum, die eine doch krasse Wucht hat, oder?
Die 4 vorm Komma, 4,3 Milliarden hat die DZ-Bank verdient.
Genau, Gewinn vor Steuern. Dazu muss man ja wissen, die DZ-Bank hat ja schon in den vergangenen Jahren 21, 23 und 24 mal eine 3 vorm Komma gehabt. 3,1, 3,2, 3,3 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern. Und da hieß es immer, wow, historische Ausnahme. Nee. Nicht das nachhaltige Ergebnisniveau. Und unsere Prognose nächstes Jahr ist wieder niedriger, hieß es auch im letzten Sommer wieder. Und jetzt stanzt man da plötzlich 4,3 Milliarden Euro. Das ist ja eigentlich so eine Entwicklung, wie wir sie schon bei anderen, auch bei den Großbanken gesehen haben. Plötzlich ist da ein Ertragsniveau möglich, was man noch vor 4, 5 Jahren komplett für unmöglich gehalten hat. Aber mit einer Ausnahme, bei der DZ-Bank liegt es nicht an den ganz segensreichen Wirkungen der Zinswende, sondern
Asset Management und Versicherungsgeschäft.
Genau, da ist der genossenschaftliche Sektor ja arg zentralisiert unterwegs. In den Genobanken mache ich R&V-Versicherungen und arbeite mit Union-Fonds. Und dass die Union eine gute Milliarde verdient hat, wissen wir schon seit vergangener Woche. Und jetzt wissen wir auch, die R&V-Versicherung hat über 2,1 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern beigetragen. Und schwupps, haben wir im Grunde genommen schon 3/4 des Ergebnisses erklärt, das nicht aus Bankgeschäften kommt. Ja,
ja, und ich finde es im Versicherergeschäft auch sehr interessant, dass die R&V diesmal vom geringen Schäden profitiert hat. Also sie hat in den letzten Jahren hat sie auch schon mal tolle Ergebnisse gezeigt, das war aber jeweils wegen dem Anlageergebnis.
Ja.
Und jetzt ist es das versicherungstechnische Ergebnis. Das ist
ein Novum. Ne? Also wie es so schön heißt, irgendwas ist immer, irgendeine Besonderheit ist immer. Ich glaube, in einem Jahr waren das die Zinseffekte, die das Ergebnis mal ziemlich gedrückt haben, 2022. Ansonsten war immer irgendwas positiv, super Jahr für die Union Investment und jetzt halt ein super, super Jahr für die R&V-Versicherung, dass dieses Mal aber ja an der sehr, sehr niedrigen Schadensquote in der Sachversicherung und im Rückversicherungsgeschäft lag. Auch da hieß es wieder seitens Cornelius Riese, dem DZ-Bank-Chef, historisches Ausnahmejahr, kann man so nicht reproduzieren. Das muss er natürlich auch sagen, damit die Begehrlichkeiten in der Fläche in Sachen Dividende, die die DZ-Bank an die Anteilseigner, also die Vermehrinstitute ausschüttet, damit die nicht zu gierig werden. Und nee, da bleiben wir mal bei 25 Cent die Aktie. Das sind so ungefähr ein Fünftel nur von dem ausschüttungsfähigen.
Man hat den Eindruck, dass er immer recht tief stapelt bei der Prognose.
Genau, dieses kommt. Also hat man aber auch in der Landesbankenszene, wo ich sage, ich kann eigentlich keine Jahresprognose mehr ernst nehmen, wenn schon zum Halbjahr ungefähr 90% der Gewinnprognose fürs Jahr drin ist. Aber nee, erhöhen tun wir die nicht so richtig, weil ganz viele geopolitischen Unsicherheiten. Das heißt, du hast diese latente Panik, Prognosen mal nicht einhalten zu können. Also das ist schon deutsche Bankenspezialität mittlerweile.
Es funktioniert ja auch seit Jahren. Ne?
Ja, da kann man sich seitens der DZ-Bank natürlich auch mittlerweile leisten, wenn ich solche Milliarden-Gewinnbringer drin habe, dass ich da auch Problemtöchter habe, oder Bernd?
Ja, vor allem, wenn sie den Kohl nicht so richtig fett machen. Also Teambank und Smartfinanz, der Konsumenten- und der Gewerbefinanzierer sind ja nicht die größten Einheiten, aber man muss sagen, schreiben beide rote Zahlen. Ne?
Ja, also Teambank minus 29 Millionen, VS Smart Finanz, die ja KMU-Finanzierungslösung bietet, minus 28 Millionen. Da redet sich zwar die DZ-Bank in Anführungszeichen immer raus, dass man ja auch Provisionen durchreicht an die Primärinstitute für das Geschäft, was die anschleppen in diesem Bereich. Und das sorgt natürlich dafür, dass die beiden Sparten einen negativen Provisionsüberschuss haben. Man hat einfach nur sehr viel Aufwand und kommt relativ wenig rein. Aber letztendlich operativ läuft es in diesen Bereichen halt nicht. Und ich habe jetzt auch bei der Bilanz-PK, die ich aufmerksam verfolgt habe gestern, nichts vernommen, dass sich das in diesem Jahr ändert, sondern mehr oder minder heißt es, muss man sich mit abfinden in der Phase des Zyklus.
Eher Molltöne im Ausblick, ja.
Woran liegt denn das? Was glaubst du mal,
Die Frage ist doch, entweder sind die Risiken schlecht gesteuert oder es ist grundsätzlich was in diesem Setup verkehrt und beide Einheiten profitieren ja davon, also vielleicht profitieren sie auch nicht davon, sind auf jeden Fall davon angewiesen, dass sie Geschäft von den Primärbanken zugewiesen bekommen und da muss man sich vielleicht fragen, ob das immer so gut ist, also ob dann was die Primärbanken darüber rücken, ob es das gute Geschäft ist oder das weniger gute Geschäft. Und wenn es Letzteres ist, muss man es halt anders bepreisen vielleicht oder auch mal ablehnen, sofern man sich das leisten kann.
Immerhin, es ist mal eine Bank, die fette Gewinne schreibt, nicht wegen der Zinswende. Und wenn man jetzt mal ganz frech ist und man schaut sich mal alle Teile dieser Bank an, ohne die Union Investment und ohne die R&V-Versicherung, dann ist es Gewinnniveau, der operative Gewinn da auch nicht höher als im Jahr 2021, also vor der Zinswende. Ich hatte das auch auf der Bilanz-PK gefragt und da hieß es sinngemäß, tut man dem Laden vielleicht ein wenig Unrecht. Unter anderem auch deshalb, weil es da Bewertungseffekte gibt und in den nächsten Jahren profitiert man wieder davon. Also sprich das, was da einmalig reingebucht worden ist, weil Eigenemissionen plötzlich unter Wasser stehen, das wird sich dann in den kommenden Jahren aufholen. Aber ich glaube, man ist nicht zu frech, wenn man sagt, also jenseits Union Investment und R&V, also der ganz große Zinsgewinner ist der Rest der DZ-Bank ausweislich der Spartenergebnisse nicht. Also in der DZ-Hyp ist das Ergebnis jetzt mittlerweile auch kleiner, als es 2021 war. Ja, in der Verbundbank, also der eigentlichen Dienstleistung, die da erbracht wird, ja, da ist der Gewinn schon von 400 Millionen auf mittlerweile wieder 860 Millionen Euro gestiegen. Aber ich bleibe dabei. Also so der ganz große Zinswurf ist es nicht, aber da denkt man sich schon, boah, will man da wirklich drüber motzen, wenn so eine Bank 4,3 Milliarden Gewinn versteuern? Ja. Vielleicht eine typische Journalistenkrankheit, da auch noch was rumzumotzen zu haben.
Natürlich. Ja. Und es bleibt dabei, dass die Genossen da grundsätzlich schon weiter sind als die Sparkassen, die noch mit regionalen Versicherungsgesellschaften und auch Bausparkassen rummachen.
Ja. Also da profitiert man tatsächlich
unter einem Dach
von der Zentralisierung. Führt uns zum nächsten Punkt. Wir haben ja auch ein wenig gemoppert, dass die Sparkassen mit ihrem eigenen Neo-Broker, S-Neo, etwas schneller unterwegs sind als die Genossenschaftsbanken. Das stimmt auch, aber hörte jetzt zumindest im Hintergrund, naja, die werkeln im Genossenschaftsbereich auch schon eine ganze Weile, sind möglicherweise auch schon im Q2 beschlussreif, da was zu bringen.
Zuwachs.
Vorher hörte ich Q3. Frage natürlich, ist das ein bisschen spät oder nicht, aber spielt ja keine Rolle. Es ist jetzt so mal so, wie es ist. Und nach dem, was ich jetzt verstanden habe, haben die Genossen in den Neo-Broker eine Sache eingenäht, die ihnen ganz wichtig ist. Da sollen die Kunden, die über diesen Broker generiert werden, dann auch überführt werden in echte, in Anführungszeichen, echte Genossenschaftskunden. Vielleicht auch mit Erstbankverbindung oder vielleicht später mal eine Baufi. Also derjenige, den ich da akquiriert habe, da soll die Geschäftsbeziehung ausgebaut werden. Kann natürlich sein, dass man sich so die ganze Sache schön rechnet, so nach dem Motto, da baue ich einen ganz tollen Customer Lifetime Value auf, wenn ich da
oder den Primärbanken versüßen
will. Genau, also das ist auf alle Fälle konzeptionell doch was anderes verglichen mit den Sparkassen, wo dieses Modell jetzt letztendlich aufpoppt in der eigenen App, wo ich das auch nutzen kann, wo ich eine parallele Geschichte fahren kann. Und bin ich gespannt, was sich da eher durchsetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Genossen nicht den Faktor etwas überschätzen, wie viele Leute noch nichts von einem Neo-Broker gehört haben, beziehungsweise nicht schon sowieso ihre Verbindung haben und man jetzt nicht die Welt nicht drauf gewartet hat, dass da jetzt ein Erstkundenangebot kommt für Leute, die diesen Sprung machen und warum ich ihn dann ausgerechnet bei einer Genossenschaft gehen sollte und nicht bei den Akteuren, wo meine Kumpels, Bekannten, was weiß ich, alle sind, die ja mutmaßlich ausweislich der Kundenzahlen alle bei Trade Republic sind. Ja.
Ich fand es interessant, dass das am selben Tag publik wurde, als auch die Sparkassen ihr Projekt S-Neo vorstellten.
Ja, lustig, ne?
Aber das Projekt der Genos ist halt noch nicht so ganz spruchreif, aber man wollte da zumindest bei der Nachrichtenlage offensichtlich gleichziehen. Und da sind die Genossen halt in dem Punkt ein bisschen später als die Sparkassen. Anders ja im Kryptobereich, da sind die Genossen vorgeprescht, die Sparkassen kleckern hinterher. Aber jetzt bei dem Vorhaben, dass man dann sich da die zukünftige Erstkundenbeziehung ranzieht, das ist natürlich ein hehres Vorhaben, aber man muss natürlich mal gucken, ob es klappt. Ne?
Du hast ja auch Kinder, Bernd. Quatschst du über sowas auch mit deinen Kindern? Machst du da mal Feld Research? Wie sieht es denn bei euch mit Trade Republic aus in der Klasse oder bei den Sparkassendepots?
Meine Kinder haben einen Sparkassen-ETF-Sparplan bekommen.
Tatsächlich? Ja. Aber einen klassischen sozusagen, nicht beim Neo-Broker, sondern
ganz klassisch.
In dem alten Depotmodell sozusagen.
Ganz klassisch teuer und wird dann vielleicht mal umgewidmet dann, ne, wenn das Wertpapierangebot der Sparkassen läuft.
Oh, das ist also genau das, was man nicht haben will, dass man sozusagen sich die Konkurrenz im eigenen Haus von den schönen, eher teuren Produkten wechseln in niedrigen. Also die Margenzertrümmerung, die man selbst betreibt, das ist genau das, was man nicht haben will.
Ja gut, aber dafür gibt es ja auch, hatten wir ja auch vor ein paar Tagen berichtet, Fortbildung bei den Sparkassen, wie Berater lernen können, dass sie Kunden wieder in Beratungsprovisionskunden wandeln, die sich eben.
Ja, das Fundstück musst du jetzt unseren Hörern und Hörern mal kurz erzählen.
Ja, also es kam einfach im Zusammenhang der Nachricht, dass die Sparkassen ihr Neo-Broker-Angebot für Selbstentscheider S-Neo launchen. Wenn man da googelte, stieß man doch recht schnell auf einen Lehrgang der Bayerischen Sparkassenakademie, die Beratern anbot, innerhalb von 90 Minuten Leuten die Kenntnisse zu erwerben, dass man dann Kunden, die eben als Selbstentscheider auftreten, wieder zu Beratungskunden macht, die Provision abwerfen. Veredeln Sie Ihren Kunden, war das Motto.
Ja. Hast du ein paar Tricks schon mitnehmen können? Bist du schon ein bisschen angeteased worden? Oder muss man sich anmelden, um tatsächlich herauszukriegen, wie der Hase läuft?
Man muss vermutlich auch Berater sein, um sich anzumelden. Die Veranstaltung fliegt aber auch erst Anfang Mai, glaube ich.
Ja, wir haben uns ja etwas drüber amüsiert, über die Formulierung der sogenannte digitale Selbstentscheider. So, sogenannte. als ob es Zweifel gibt, ob es den überhaupt gibt letztendlich. Und nicht ein paar Millionen Leute schon mit ihren Handys herumdaddeln und zum letzten Mal ein Beratungsgespräch, weiß ich nicht, die Elterngeneration letztendlich gemacht hat. Ja, verlassen wir mal das Thema Broker und Margen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf das, was uns so an Zwischenergebnissen aus den Verbänden gefunkt wird, wie das Jahr so gelaufen ist und wie das Jahr 2026 laufen wird. Wenn man mal unterstellt, das, was da geopolitisch kriegerisch passiert, wird jetzt nicht zu einem monströsen Einschlag führen. Was ist dein Eindruck da bis jetzt? Weil du diese Ergebnisse ja, glaube ich, sehr gut verfolgst.
Ja, die vergangenen Tage haben ja schon, also bei den Genossen nicht, aber von Sparkassen haben die größten Regionalverbände schon Zahlen präsentiert. Baden-Württemberg, Ostdeutscher Sparkassenverband, Westfalen, Lippe, Bayern, Hessen, Thüringen, Niedersachsen. Und die sind, finde ich, erstaunlich konform. Also da kann man alle eigentlich unter einen Hut packen und drei Beobachtungen machen. Zum einen, Zinsergebnisse werden gehalten und verteidigt. Ja. Vor allem, indem man den Zinsaufwand rabiat runtergenommen hat. Also
weil man bei den Zinsen Fällen knapst einfach, die man gut schreibt.
Kann. Genau, man gibt einfach weniger weiter und hat Zinsaufwand 18-20%. Ist keine Seltenheit, dass der da reduziert wird, Sachkosten steigen. Das hatten wir zum Halbjahr auch schon mal aufgeschrieben, dass da viele Investitionen vor allem in Zahlungsverkehr stattfinden. Jetzt bei den Bayern, die waren ja gerade heute am Mittwoch, haben die bekannt gegeben, sind die Sachkosten um 10% gestiegen, was auch mit Investitionen ins Geschäftsstellennetz begründet wird. Und zum Dritten, obwohl scheinbar alle darauf zu warten scheinen, die Risikovorsorge ist weiter unauffällig.
Yeah.
Und da sagte Liane Buchholz, Verbandspräsidentin in Westfalen-Lippe, dass das halt mit 2 Jahren Verzögerung einschlagen wird. Also ich stellte jetzt schon in Aussicht, dass nächstes Jahr für 26 tatsächlich höhere Risikokosten ausgewiesen werden.
Ja.
Aber jetzt für 25 sich das halt noch nicht niedergeschlagen hat. Ne?
Ja.
Bei den Bayern waren es jetzt Bewertungsergebnis Kredit 12 Basispunkte. Das ist ja lächerlich.
Ja. Ist ja nichts. Lustig, könnte man exakt so auch zur DZ-Bank sagen, über die wir schon eingangs gesprochen hatten. Da gab es jetzt auch bei den Kosten ein 6% Schub. Also so einen Schub hat es die letzten 2-3 Jahre trotz der Inflation nicht gegeben. Da waren es eher mal +3 oder auch mal -1. Und jetzt haben wir plötzlich da eine +6 stehen. Aber auch da gilt, kann man sich natürlich erlauben, wenn die Geschäfte so laufen, wie sie laufen.
Genau. 6 ist auch so die Benchmark jetzt bei den regionalen Sparkassenverbänden. Auch natürlich Tarifsteigerungen auf der einen Seite, teilweise auch Neueinstellungen, weil man sich auf Verrentungswellen einstellt, aber auch Investitionen in IT und sonstiges, ja.
Investitionen in Digitalisierung und IT. Ne? Also gerade so, als sei das was Besonderes und sei das nicht absolut unverhandelbare Pflicht, dass ich da investieren muss.
Ja,
finde ich immer besonders schön.
Auch regulatorisch motiviert. DORA kommt ja auch hinzu.
Ja.
Aber ist ein Posten, der war früher, ist der uns nicht so oft über den Weg gelaufen. Ne? Also ich halte das auch für glaubwürdig, dass da der Aufwand zunimmt. Ja. Und man kann es auch nur nicht trennen, was ist Investition und was ist Instanderhaltung.
Ne? Ja. Ja, dann lass uns das letzte eher feinschmeckerische Thema noch angehen, was in dieser Woche interessant ist. Wir haben ja hier schon im vergangenen Jahr über das sogenannte Kleinbankenregime geredet. Da muss man, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz erklären, worum es geht.
Ja.
Nämlich eine drastische Erleichterung für kleinere Banken, definiert nach Bilanzsumme, vielleicht unter 5, vielleicht unter 10, je nachdem Milliarden Euro Bilanzsumme. Da soll es dann statt ganz vieler Kennziffern nur noch eine geben. Die Leverage Ratio ist der Verschuldungsgrad, was man so betreibt. Richtig erklärt?
Genau, ist der Versuch der deutschen Aufsicht, vor allem den gordischen Knoten zu durchschlagen, dass die Regulierung immer komplizierter wird. Und BaFin und Bundesbank haben deswegen im letzten Jahr vorgeschlagen, bei Banken mit unter weniger als 10 Milliarden Bilanzsumme, die sollen halt nicht mehr ihre Risiken gewichten und kompliziert berechnen, sondern ungewichtete Eigenkapitalquote anlegen und die dann lieber ein bisschen höher setzen, als sich dann in Details zu verzetteln. Und das hatte ja auch eine ziemliche Welle ausgelöst und ist auch eingeflossen in einen Bericht der EZB, den die zum Jahresende 25 an die EU-Kommission gegeben hat, die im dritten Quartal einen Bericht vorlegen will zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, wo das alles einfließen soll. Und zugeschnitten ist das Konzept natürlich auch vor allem auf die Verbundinstitute, weil die ja vielfach weniger als 10 Milliarden Bilanzsumme haben.
Ja, ganz kleinen Sparkassen, Genobanken, die wir da draußen haben, genau, die Hunderten, ja.
DSGV, BVR, Deutsche Kreditwirtschaft waren alle pflichtschuldig begeistert bisher, so, bis jetzt. Weil gestern war halt zu erfahren bei den Sparkassen Hessen-Thüringen, dass man da doch jetzt sagt, nee, Leverage Ratio ist nicht der Weisheit letzter Schluss, lass uns lieber bei der Risikogewichtung bleiben. Und die Regeln dann aber radikal vereinfachen. Und dann lag natürlich die Nachfrage nahe, ja, ist das Ihre Position oder bundesweit? Und da hieß, nee, bundesweit. Und DSGV hat dann auch ein Statement uns gegeben, was dem nicht ganz widerspricht. Also was natürlich deutlich weicher gehalten ist. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, finde ich, weil mir ist auch aufgefallen, dass jetzt seit neuestem sprechen zumindest die Sparkassen nicht mehr vom Kleinbankenregime, sondern vom Regionalbankenregime. Und der Gedanke dahinter ist, soweit ich mir das erschlossen habe, dass die Sparkassen halt sich an der Schwelle 10 Milliarden stoßen, weil natürlich ein Zehntel der Sparkassen, und das sind halt zufällig die größten 30, die liegen natürlich alle über 10 Milliarden, und man will im Zuge der Tendenz jetzt auch Regulierung zu vereinfachen, ist man wahrscheinlich der Auffassung, man hat eine Patrone, die will man jetzt nicht verschießen für die kleinen Institute und dann das eigene Lager spalten, und dann sind die Großen sauer. Und deswegen wird jetzt so ein Lied angestimmt nach dem Motto, naja, eine Sparkasse mit 9 Milliarden hat doch eigentlich dieselben Probleme wie eine mit 11, und wir müssen hier ein bisschen offen sein auch. Und in Bayern, der Regionalverband wollte sich jetzt auf Nachfrage auch nicht festlegen, ob er jetzt den Hessen-Thüringern beipflichtet oder der ursprünglichen Auffassung des DSGV, des bundesweiten Verbandes, dass man die Leverage Ratio präferiert, sondern es wird jetzt alles so dargestellt, na gut, das sind alles hier Vorstöße zum Nachdenken, und so radikal meint es die Hessen-Thüringer doch gar nicht, das sind alles Diskussionsgrundlagen, und versucht das so ein bisschen, vager zu halten, um dann weiter zu lobbyieren, vermute ich mal, weil im Hintergrund ja auch nicht nur diese 10 Milliarden Bilanzsummengrenze steht, sondern auch die 30 Milliarden Bilanzsummengrenze, weil ging es nach den Sparkassen, würde ja auch die Schwelle von 30 Milliarden, ab der man unter die direkte EZB-Aufsicht fällt, auch angehoben werden, auf 50 Milliarden am liebsten. Also da ist eine Menge.
Müsste die großen Metropolensparkassen da wieder rausfallen eigentlich.
Genau, da müsste die Kreissparkasse Köln bereitet sich ja noch vor, dass sie unter die Aufsicht gerät. Aber es ist natürlich absehbar, dass auf Sicht weitere unter die EZB-Aufsicht geraten könnten. Und das ist eine Menge Kopfschmerz, die damit verbunden ist, sich dafür die EZB-Aufsicht bereit zu machen. Und da ist also an Hintergrundgeräuschen lobbytechnisch einiges im Gange.
Also mit anderen Worten, dass sie vor Begeisterung in die Hände klatschen, für die kleinen Banken wird es einfacher, nur noch eine Kennziffer ist nicht zu erwarten, sondern...
Das war der Stand vor einem Jahr, und jetzt hat man sich es anders überlegt, das muss ja gar nicht schlecht sein. Also man hat es einfach, es ist ein komplizierter, hat viele Erweiterungen, man hat aber jetzt sich da eine etwas andere Meinung gebildet und präferiert inzwischen offensichtlich eher, oder will sich die Tür offen halten, dass man eben keine Leverage Ratio einführt, sondern sagt, die Argumentation ist auch nachvollziehbar, finde ich. Die Argumentation ist, wir haben zu 90% nur Kreditrisiken, und die restlichen 10% entfallen auf andere Risiken, deren Berechnung jetzt in Sachen Stabilität den Braten nicht fett macht. Da können wir viele Detailregelungen uns sparen, auch in Säule 2 Marktpreise berechnen oder im Immobilienbestand fiktive Indizes entwickeln, mit denen man dann die eigenen Anlagen benchmarken kann. Das ist natürlich schon viel Gestrüpp, ne,
an Regulierung. Das ist so. Traust du dir eine Prognose zu, wie das ausgeht?
Ich glaube, jetzt rein vom Bauchgefühl, von meinem bisherigen Gefühl, würde es mich nicht wundern, wenn das auch ein bisschen sich als Non-Event entpuppt, weil die Kommission in ihrem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit das Konzept gar nicht so einflechten wird. Es ist immer so, dass die meisten europäischen Banken haben diese Probleme gar nicht, weil sie viel größer sind als die durchschnittliche deutsche Genossenschaftsbank oder Sparkasse. Das ist für die kein Thema. Und dann muss man gucken, was wiederum die Sparkassen lobbytechnisch im Gesetzgebungsverfahren in Brüssel ausrichten können, ne? Oder BVR auch. Und natürlich interessant wird es auch jetzt, nächste Woche haben wir ja Pressekonferenz des BVR, der will sich vielleicht auch mal dazu äußern, wenn jetzt der DSGV aus der Phalanx der Leverage Ratio Fans auszuscheren droht oder scheint.
Ja, mit den ganz großen Themen der Eskalation Im Iran haben wir angefangen mit den ganz kleinen Themen des Kleinbankenregimes. Ende dieser Podcast. Wer es bis hierhin geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Bernd, ich sag dir vielen Dank. Ja.
Ich bedanke mich. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschö.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank! Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com